Deutschlandfunk Interview.
Natürlich wurde auch die Kanzlerin zu den USA befragt in ihrem Interview im ZDF vorgestern Abend. Was sagt sie zur mutmaßlichen Tötung des schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA und zum Problem des Rassismus dort? Aber Angela Merkel wand sich elegant um eine Antwort herum und drehte den Fokus auf Deutschland.
Rassismus hat es zu allen Zeiten gegeben, aber leider gibt es ihn auch bei uns. Und jetzt kehren wir mal vor unserer eigenen Haustür.
Und natürlich hat sie in dieser Sache auch recht. Rassismus gibt es auch hier. Also kehren wir vor unserer eigenen Haustür. Die Zeitung Die Welt schreibt heute in einem Kommentar zum Thema Rassismus: Unsere Schwarzen, das sind die Türken, gefolgt von den Arabern. Also Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis. Reden wir also mit Ayman Masiek. Er ist Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Und kleiner Funfact: In dem Fernsehfilm Die Frau des Schläfers von 2010 hat er in einer kleinen Nebenrolle einen fremdenfeindlichen Polizisten gespielt. Herr Masiek, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Kennen Sie solche Polizisten, wie Sie ihn damals gespielt haben?
Ja, in der Behörde und anderswo finden wir immer wieder einen gewissen latenten Rassismus oder Vorurteile. Und das kolumniert zusammen, eben Rassismus endet. Das gibt es leider und das ist etwas, was leider auch zum Alltag gehört. Und wenn wir beispielsweise vom sogenannten Alltagsrassismus sprechen, dann ist das genau dieser. Bekämpfen tun wir ihn nur, indem wir jetzt nicht nur Betroffenheitskultur zeigen oder mal ein Hashtag gegen Rassismus teilen, sondern wir müssen wirklich eine echte Debatte führen. Und insofern bin ich der Kanzlerin dankbar. Und ich fand das gar nicht eine elegante, sozusagen, Weggucken von USA. Da müssen wir natürlich hinschauen und da müssen wir das kritisieren. Sondern wir müssen tatsächlich die Frage stellen, was passiert denn bei uns? Und wir haben hier viel aufzuräumen. Wir befinden uns auch heute immer noch nicht in einer echten Debatte. Eine echte Debatte um dieses Phänomen Rassismus. Wir verharmlosen oft, wir blenden aus oder wir tun so, als wäre es nur ein Thema von Rechtsextremismus. Das ist richtig. Wir haben leider sehr alarmierende Zahlen von steigenden Rechtsextremismus, teilweise auch gewaltaffin. Da gibt es eine Korrelation auch zum Rassismus, aber wir haben leider auch einen Rassismus, der sich immer mehr Bahn bricht in die Mitte der Gesellschaft. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Debattenkultur hier nicht richtig funktioniert, diesem Thema gegenüber.
Dann schauen wir erstmal direkt ganz konkret hier auf uns, auf Deutschland. Schauen wir auf Sie. Hatten Sie schon mal Angst vor der Polizei in Deutschland, ganz konkret?
Ja, das passiert bisweilen und spürt man auch darin, dass die Wortwahl vielleicht so gewählt ist, wie man sie vielleicht vermutet, von jenen, die eben kaum oder gar keine Beziehung oder kein Verhältnis zu Menschen haben, eben beispielsweise mit Migrationshintergrund oder Muslimen.
Was sagen die Ihnen?
Ja, ich kann mir jetzt nicht keinen einzelnen Aussage hier wiederfinden, aber sie finden.
Aber es passiert
schon
häufiger.
Ja, das passiert natürlich, ja klar. Ja. Es passiert immer wieder und man hat ja auch schon im Kopf das eingeplant, beispielsweise eine Frau mit Kopftuch, jetzt unabhängig von Polizei oder nicht, will von A nach B fahren und sie hat die Möglichkeit, mit dem Auto oder mit der U-Bahn das zu machen und sie tut das mit dem Auto, obwohl das andere klimafreundlicher ist. Sie tut es deswegen, weil sie weiß, die Wahrscheinlichkeit, angegriffen, diskriminiert oder zu werden, ist da größer. Also tut sie das. Und in ihrem Alltag ist das schon mit eingepreist. Und das ist etwas, was wir diskutieren müssen, weil das ist kein Zustand, der normal ist.
Bleiben wir zunächst noch mal kurz bei der Polizei. Die veranstaltet derzeit verstärkt Razzien in Shisha-Bars. Die einen sagen, eine längst überfällige Strategieänderung zur Bekämpfung von Clankriminalität. Die anderen sagen, das ist rassistische Schikane, zumindest in Teilen. Wer hat recht?
Ich glaube, hier geht es weniger um Recht, sondern es geht darum, dass wir einfach sensibilisieren müssen. Wir brauchen zum Beispiel, das sagen wir seit langem, eine Diskussion darüber, dass dieses Phänomen antimuslimischer Rassismus beispielsweise oder anderswo wissenschaftlich diskutiert wird in den Bundestag. Wir brauchen Mitarbeiter in den Strafverfolgungsbehörden, der Justiz, Pädagogen, die besser ausgebildet, sensibilisiert werden. Es ist gut, dass wir beispielsweise vor einigen Jahren eingeführt haben als Straftatbestand Erfassung, auch bei dem Rassismusphänomen Islamfeindlichkeit. Aber wir müssen die Justiz, wir müssen Polizei auch mit den Instrumentarien versehen, das genau zu erkennen. Ich glaube, wenn das erfolgt und wenn da auch eine Sensibilisierung erfolgt, dann diskutieren wir auch nicht, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, wenn Gefahr im Verzug ist, Shisha-Bars oder anderes zu durchsuchen, dann gehört das eben mit dazu.
Mhm. Wenn Polizisten zum Beispiel intern von nordafrikanischen Intensivtätern, den sogenannten Nafris, sprechen, ist das problematisch?
Ja, Racial Profiling passiert da und dort immer wieder. Und auch hier gilt die nicht nur Mäßigung in der Sprache, sondern eben ein Verhalten, was gleichberechtigt und gerecht ist. Wir bei der Diskussion um Rassismus passiert ja etwas vor allen Dingen im Hintergrund. Wir fangen an mit Beschwichtigungen, Relativierung von Zahlen. Die Maischberger Redaktion hat das diese Woche ja bestens wieder dargestellt. Nach großem Druck wird eine Quotenschwarze dann eingefahren bzw. geladen und sie darf dann sich aber über den Widerstand in den USA, linksextremistischen Widerstand äußern und eben nicht als Betroffene zum Thema Rassismus. Wir müssen weg von diesem Dominanzverhalten, von diesen Ja-Aber-Diskussionen, Beschwichtigungen, sondern wirklich die Themen auf den Tisch legen. Wenn es Muslime sind, die Extremismus oder rassistisch sind, dann müssten wir das klar benennen und eben nicht irgendwie herumschwurbeln. Wenn es Weiße oder andere Religions oder keine, dann müssen wir das so tun. Und wir haben eine Diskussionskultur mit einem Ja-Aber, mit Beschwichtigung, teilweise auch mit Dominanzbestreben und Verhalten, das muss weg. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich fand, wie gesagt, die Reaktion von unserer Kanzlerin gut, dass sie sagt, okay, wir lassen es vor unserer eigenen Haustür kehren. Auch der kanadische Premier hat da, finde ich, sehr vorbildlich reagiert auf die Frage, ob er das kommentiert, was in den USA passiert, und hatte lange geschwiegen. Und dann hat er direkt eingestiegen in die Thematik, wir haben hier in Kanada aufzuräumen. Und das Gleiche gilt ebenso für Deutschland.
Also ist das vor allen Dingen ein rhetorisches Problem?
Nein, es ist eine Frage des Erfassens. Wir werden keinen Zacken in der Krone wird uns abfallen, wenn wir zugestehen, ja, es gibt Rassismus in unserer Gesellschaft. Es gibt Rassismus in jeder Gesellschaft. Unter Arabern, unter Türken, unter Deutschen, unter Europäern und so weiter. Wir müssen einfach nur erkennen, wenn wir über Virus reden, über das Virus Corona, dann gibt es eben auch ein Virus Rassismus. Und wir können es nicht vollständig eindämmen, aber wir können es benennen und offen damit umgehen, richtig auseinandersetzen. Und das tut, und es ist schmerzhaft. Und wir erkennen dann selber oft, dass wir vielleicht Vorurteile haben oder vielleicht eben dieses Dominanzbestreben, das dazu führt, am Ende das zu relativieren. Und das müssen wir bekämpfen. Das ist das Virus, was wir zu bekämpfen haben. Darum geht es. Das ist viel mehr als Rhetorik.
Mhm. Gibt es eigentlich in Deutschland No-Go-Areas, wo man sich als Mensch mit nicht weißer Hautfarbe unwohl fühlt? Meinen Sie bestimmte Gebiete?
Ja, leider. Ja. Also ich weiß, dass wir beispielsweise viele Veranstaltungen auch in bestimmten Regionen Deutschlands haben, wo unsere beispielsweise muslimischen Frauen grundsätzlich nicht hingehen. Und bei mir zum Beispiel, wo ich sage, okay, aber ab 20 Uhr ist das für mich tatsächlich eine sogenannte No-Go-Area. Das darf nicht sein. Das ist nicht etwas, was normal ist. Das ist völlig anormal. Und das werden wir als Betroffene, aber ebenso, denke ich, als demokratischer Staat, als Staat der Vielfalt, der Freiheit, werden wir das niemals zulassen, beziehungsweise werden wir damit niemals d'accord gehen.
Sie haben gerade dieses Ja-Aber angesprochen. Da fällt mir ein aktuelles Beispiel jetzt aus der Corona-Krise an. Göttingen. Dort gibt es 120 Corona-Infizierte, hunderte Personen sind in Quarantäne, das öffentliche Leben ist wieder stark eingeschränkt worden. Das alles, weil muslimische Großfamilien unter Missachtung der Abstandsregeln das Zuckerfest gefeiert haben. Und jetzt hört man eben viele sagen, typisch. Ist das berechtigter Ärger oder schwingt da auch schon Rassismus mit?
Das ist ein interessanter Fall, dass der einfach so abgetan wird, das wären muslimische Familien. Die muslimischen Familien haben sich ja dazu sehr dezidiert geäußert und sehr differenziert. Und man muss feststellen, dass die Situation anders ist, als ich anfänglich dargelegt habe. Aber selbst wenn das so wäre, wieso wird bei diesem Fall eben die Religion als Stigma herangezogen. Aber bei den Fällen, die wir vor 2 Wochen hatten oder eine Woche, wo in Kirchen beispielsweise bei Gottesdiensten eine Missachtung klar stattfand und auch zugegeben worden ist und nachgewiesen worden ist, wird hier kein religiöses Stigma gemacht. Also ich empfehle, das nicht zu tun, sondern einfach zu fragen, wie verhalten sich die Menschen beispielsweise muslimischen Glaubens. Und da können wir zum Beispiel sagen, gerade in der Corona-Zeit haben sie nicht nur, dass die Aussage, wir sind solidarisch mit unserer Gesellschaft, für uns gilt Menschenleben, Gesundheit als oberste Priorität, wir schließen unsere Moscheen, wir müssen uns einschränken, insbesondere im vergangenen Ramadan, das war nicht nur ein Lippenbekenntnis, das war praktiziert. Das heißt, hier wird Solidarität, hier wird Zusammenhalt dargestellt, darüber müssen wir reden. Und leider wird es immer schwarze Schafe geben, aber hier dann die religiöses Stigma oder das entsprechend religiös oder mit Migrationshintergrund betiteln, bei dem anderen Fall aber nicht, im Kirchenfall, das geht nicht. Sondern wir müssen dann sagen, okay, es wird Menschen immer geben, die sich an diese Regeln nicht halten, und da gilt es, denen zu sagen, pass mal auf, hier ist es eine ernste Gefahr ist da, wer aber sich daran nicht hält, missachtet das, gefährdet andere und sich, und das darf nicht sein.
Sehen Sie eigentlich einen typisch deutschen Rassismus?
Nein, kann ich nicht so. Natürlich haben wir unsere eigenen geschichtlichen Hintergründe. Wir haben eine schreckliche Erfahrung mit der Shoah. Wir haben eine Katastrophe hinter uns, die unsere besonderen Augenmerk auf den Zusammenhalt, insbesondere mit unseren jüdischen Bürgerinnen und Bürgern angeht. Das müssen wir einhalten, das müssen wir vor allen Dingen stark beachten, weil hier Deutschland bzw. unser Land in jeder Hinsicht total versagt hat. Da ist eine besondere Verantwortung und Augenmerk, und Antisemitismus ist Menschenverachtung, Antisemitismus ist gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit und ist eine ganz schreckliche Form des spezifische Form des Rassismus, leider eben in Deutschland organisiert in großem Maße.
Herr Masiak, ich habe mit einer persönlichen Frage dieses Interview gestartet. Ich würde mit einer persönlichen Frage enden. Sie sind in Aachen geboren, haben einen syrischen Vater. Wenn wir uns jetzt zum ersten Mal treffen würden und ich würde Sie anhand Ihrer dunkleren Hautfarbe und Ihrer Haarfarbe fragen, wo Sie denn ursprünglich herkommen, empfinden Sie das als Rassismus oder als Empathie?
Ich würde es wirklich von der Art der Fragestellung aus abhängig machen. Das heißt also, der Ton macht die Musik. Sehr oft sind das Fragen, die wirklich reinste Neugier sind, im Sinne von, ich möchte gerne von dir mehr erfahren. Andere Fragen gehen in die Richtung, in irgendwelche Schubladen zu stellen. Und deswegen mache ich mir manchmal den Spaß und erkläre meinen Migrationshintergrund anhand der Familiengeschichte meiner Mutter. Die ist nämlich Deutsche. Und deren Vorfahren, nämlich die Hugenotten, sind vor Hunderten von Jahren nach Deutschland eingewandert. Und dann erzähle ich das breit, bis die anderen richtig nervös werden und mich fragen, ja, wo kommen denn die schwarzen Haare jetzt verdammt nochmal her? Und dann erkläre ich, mein Vater ist ursprünglich Syrer, und man hört dann richtig geradezu eine fast schon Erleichterung. Und da muss man dann schon hinterfragen, ist man wirklich interessiert an Migrationsgeschichte? Und die ist hochinteressant in Deutschland von vielen, vielen Deutschen, einschließlich mir selber. Oder will man eben nur einfach sozusagen in Schubladen einsetzen oder nicht? Und das ist die entscheidende Situation. Das heißt, die Frage als solches würde ich nicht immer abtun als eine Frage, die vielleicht falsch gestellt ist, sondern es ist eine Frage der Tonation, es ist eine Frage, der Ton macht die Musik.
Ayman Masiak, Vorsitzender des Zentralrates der Muslime in Deutschland. Herr Masiak, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.